Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freut es mich ganz besonders, dass wir mit Ulrich Vosgerau einen prominenten Gast bei uns haben, einen habilitierten Staatsrechtler, einen Experten für Grundrechte in Deutschland. Herr Vosgerau, vielen herzlichen Dank. Sie kennen sich aus mit der AfD, haben diese Partei auch schon vertreten von dem Bundesverfassungsgericht. Jetzt haben wir diese Einschätzung, die ziemlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Die AfD, die größte Oppositionspartei in Deutschland, sei gesichert rechtsextremistisch. Was waren Ihre Gedanken, als Sie das gehört haben? Wie finden Sie das?
Ja, guten Tag. Also, die politische und verfassungsrechtliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland, die ist außerordentlich besorgniserregend. Und so nicht anders wird es ja auch im Ausland wahrgenommen. Die Haltung der USA ist bekannt. Die Haltung Ungarns ist bekannt. Ich habe gerade gestern eine Zusammenstellung der Reaktion in der britischen Presse gelesen. Man muss ja hinzudenken, die Briten sind seinerzeit wegen der Grenzöffnungspolitik Angela Merkel aus der EU ausgetreten. Das war jedenfalls der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Jetzt müssen Sie feststellen, dass Kritik an der Grenzöffnung in Deutschland inzwischen als illegal gilt. Die Lage ist sehr besorgniserregend. Das möchte ich vorangeschickt haben, damit ich nicht missverstanden werde mit dem, was ich dann im Anschluss noch sage, so als hätte ich Entwarnung gegeben und gesagt, regt euch nicht auf, das ist doch alles nicht relevant. Doch die Lage ist und bleibt besorgniserregend. Aber nachdem ich das vorangeschickt habe, muss ich aus verfassungsrechtlicher Sicht, glaube ich, etwas sagen, was mir sehr wichtig, zu sein erscheint, nämlich, dass man eben nicht auf dasjenige Narrativ hereinfallen darf, was von Seiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und der Bundesregierung bewusst gestrickt wird. Und dieses Narrativ läuft ja darauf hinaus, dass diese rein behördeninterne Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes, die vermutlich rechtswidrigerweise durch eine Pressemitteilung der Öffentlichkeit gesteckt worden ist, dass dieser rein interne Einschätzungsvorgang eine nennenswerte verfassungsrechtliche oder rechtliche Relevanz habe. Ja, dass durch diesen Vorgang gar jetzt ein Parteiverbotsverfahren quasi schon wesentlich vorbereitet und quasi halb schon in die Wege geleitet worden sei, dass die Politiker jetzt nur noch auf ein Knöpfchen drücken müssen und dann kommt der ganze Rest, das Parteiverbotsverfahren schon fast wie von selber, weil ja jetzt in diesem geheimen Bericht die Tatsachen alle auf dem Tisch liegen. Das ist totaler Unsinn. Man muss demgegenüber eins sehen, was das Bundesamt für Verfassungsschutz unter Anleitung des Innenministeriums hier treibt, ist im Kern nichts anderes als eine Presse- und Medienkampagne. Und schon das ist der erste verfassungsrechtliche Skandal. Es gehört absolut nicht zu den Aufgaben eines Inlandsgeheimdienstes, Medienkampagnen gegen die politische Opposition zu lancieren. Genau das tun sie aber. Und dabei fällt etwas auf. Das ist nicht nur mir von der ersten Stunde an aufgefallen. Die jetzt lancierte Medienkampagne hat eine frappierende Ähnlichkeit zu dieser berühmten großen Medienkampagne, die in Deutschland das Jahr 2024 so geprägt hat, dieser Korrektivkampagne wegen des vermeintlichen Geheimtreffens. Wir sehen genau dieselben Abläufe und Strukturen. Wir sehen, dass erstens da irgendetwas veröffentlicht wird und an die Veröffentlichung knüpft sich sofort ein so einhelliges Geschrei in den Medien, dass man den Eindruck hat, diese mediale Reaktion sei auch vorab ein bisschen konzertiert worden. Man habe da vorher vielleicht mit relevanten Medien gesprochen und diese ein bisschen darauf eingestellt, dass sie die Meldung bitte als Sensation heraustrompeten, und keine großen Fragen stellen, zum Beispiel nach der Bedeutung einer reinen Pressemitteilung. Und zweitens ist es dann weiterhin so, dass das Eigentliche, was scheinbar doch enthüllt und veröffentlicht wird, gar nicht enthüllt und veröffentlicht wird, weil es geheim ist. Also genauso wenig wie Korrektiv jemals gesagt hat, wie sie denn eigentlich Kenntnisse über das seinerzeitige Geheimtreffen erlangt haben wollen, genauso wenig wird der eigentliche Bericht, diese 1100 Seiten, heute veröffentlicht. Das soll jetzt geheim bleiben. Und drittens, wiederum eine Parallele, in allen Medien wird das gar nicht moniert. Man muss sich ja mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir in Deutschland eine funktionierende Presse- und Medienlandschaft hätten, die wir aber nicht haben. In einer funktionierenden Presse- und Medienlandschaft hätten die Medien total barsch und abweisend auf diese kurze Pressemitteilung von 200 Seiten reagieren müssen. Sie hätten dem Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich sagen müssen, das bringen wir erstmal gar nicht, das finden wir völlig irrelevant. Wir möchten bitte den Bericht sehen, die 1100 Seiten. Und wenn wir den haben, dann werden wir den mal durchlesen und dann machen wir uns ganz selbstständig Gedanken, ob der interessant genug ist, um von uns irgendwie thematisiert zu werden in unseren Medien. Vorher machen wir gar nichts. Das passiert nicht. Die Pressemitteilung wird als Sensation herausgeblasen und genau wie damals 2024 wird der jeweilige Urheber, also sei es Korrektiv oder Verfassungsschutz, von den Medien als eine Autorität hingestellt, die man nicht anzweifeln könne oder solle und die selbstlos für die Gemeinschaft arbeitet und wertvolle Erkenntnisse hat, auch wenn die alle nicht mitgeteilt werden können. So, weiterhin ist es endlich so, bin gleich durch, dass der aufmerksame Leser, sei es des seinerzeitigen Theaterstücks, sei es der jetzigen, sehr knappen Presseerklärung, 2,5 Seiten, die nur Wiederholungen enthalten eigentlich, und das, was wiederholt wird, sind wiederum nicht Tatsachen, sondern Wertungen. Der aufmerksame Leser merkt eigentlich sofort, es kommt auf die mögliche Veröffentlichung der angeblich dahinterliegenden Geheimnisse gar nicht so an, denn man merkt schon an dem kurzen Ausschnitt, der veröffentlicht worden ist, die haben nichts Neues. Das ist der kalte Kaffee von früher. Also, es geht ja im Kern um den sogenannten ethnokulturellen Volksbegriff, der angeblich der Menschenwürde-Garantie der Verfassung widersprechen soll. Das ist offensichtlich dummes Zeug, ist vor allem nichts Neues. Wenn die was Neues hätten gegen die AfD, hätten sie das in die Pressemitteilung reingeschrieben. Jeder weiß, dass da eigentlich nichts dran ist. Und auf dieser Basis wird jetzt werden als nächstes wahrscheinlich auch wieder Demonstrationen folgen. Das hat man ja schon gehört. Da wird jetzt wieder die NGOs werden die linke Szene mobilisieren. Es wird wieder Demonstrationen auf der Straße geben, wo nach dem AfD-Verbot gerufen wird. Aber man muss sehen, es ist eine mediale Kampagne. Es hat mit dem Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, was in Deutschland rechtlich eben möglich wäre, bis auf Weiteres gar nichts zu tun. Und dieses Verfahren würde auch einer ganz anderen Logik folgen. Das kann man nicht durch Medienkampagnen schon beeinflussen.
Verstehe ich Sie richtig? Sie hat diese Einstufung überhaupt nicht überrascht. Sie haben das so fast schon erwartet.
Ja.
Sie
Also die
hat nichts
Einstufung als
Neues.
solche hat mich gar nicht überrascht. Es war ja seit geraumer Zeit angekündigt, dass ein neues Gutachten geschrieben wird und davon gab es verschiedene Fassungen. Auch die Weltwoche hat ja vor einiger Zeit einen bei mir nicht so beliebten Journalisten zitiert, der da angeblich intime Kenntnisse über 3 verschiedene Fassungen hatte. Auch jetzt fällt ja übrigens auf, das ist gleich der nächste Skandal, dass das Gutachten ja dann doch wohl nicht so geheim ist, wie es angeblich ist. Denn hier in Deutschland haben die Welt und Bild-Zeitung, beide Springer, offenbar von der ersten Stunde an das Gutachten auf dem Tisch gehabt. Und der Spiegel hat dann letzten Sonntag kundgetan, dass er ebenfalls das Gutachten habe. Es wird also an ausgewählte Medien durchgestochen, worum man wiederum sieht, das ist glasklar, nicht um nachrichtendienstliche Tätigkeit geht, sondern es geht um eine Medienkampagne, die entsprechend konzertiert wird. Da greift man auf Journalisten zurück, die man halbwegs für zuverlässig hält. So, das Gutachten war lange angekündigt, mehrmals verschoben worden. Und es war natürlich selbstverständlich klar, dass das Gutachten nur dieses Ergebnis haben konnte und haben würde, dass eben die AfD insgesamt im gesamten Bundesgebiet vermeintlich gesichert rechtsextremistisch sei. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nicht im Mindesten eine unabhängige Stelle. Es fällt auf, dass die Innenministerin Faeser bei ihrer zweimaligen Beteuerung im Rahmen einer kurzen Pressekonferenz, dass das Amt angeblich selbstständig arbeite, eben auch nicht dass den Begriff unabhängig benutzt hat, sondern nur selbstständig, was immer das heißt. Also die schreiben selber und folgen nicht einem Diktat. Die sind selbstverständlich politisch abhängig. Das ist eine Bundesbehörde, die dem Bundesinnenministerium untersteht und die eben von der Politik benutzt wird für politische Auseinandersetzungen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat derzeit überhaupt keinen Präsidenten, weil sie noch keinen neuen gewählt haben. Sie haben 2 Vizepräsidenten. Es ist unklar, wer das Amt jetzt führt. Das sind politische Beamte. Das heißt, die können jede Minute in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn sie dem Ministerium nicht mehr passen. Und sie sind auch rein rechtlich verpflichtet. So steht es ja im Gesetz. Die politischen Vorgaben des Ministeriums jederzeit umzusetzen und letztlich jedenfalls in der Öffentlichkeit zu teilen. Damit war das Ergebnis vollkommen klar. Nur der Zeitpunkt, der ist vielleicht ein wenig überraschend gewesen, also erzeugt von einer ganz besonderen Dreistigkeit. Es liegt auf der Hand, das ist im Verfassungsrecht auch allseits anerkannt, wenn es auch schwer ist, genaue Kriterien hier aufzuweisen, dass eine Regierung die nur noch geschäftsführend amtiert, und zwar in den allerletzten Tagen, auch verfassungsrechtlich nicht berechtigt sein kann, Entscheidungen mit Auswirkungen für die Zukunft zu treffen. Sie dürfen eigentlich nur noch die laufende Verwaltung machen, die natürlich aufrechterhalten wird. Aber die Veröffentlichung eines solchen, also das Ergebnis eines solchen vermeintlichen Gutachtens, was ja mit gravierenden Grundrechtsverletzungen für die betroffene Partei AfD verbunden ist, die weit in die Zukunft ausstrahlen. Denn es wird natürlich Monate, wenn nicht Jahre dauern, auch nur zu versuchen, den jetzt herbeigeführten Schaden irgendwie wieder abzuwickeln. Das ist etwas, was die nur noch amtierende Ministerin niemals hätte tun dürfen. Sie hätte das Gutachten liegen lassen müssen. Es wird ja aller Voraussicht nach in wenigen Tagen ein Nachfolger im Amt sein. Der hätte dann überlegen müssen, ob überhaupt irgendetwas veröffentlicht ist. Das unterliegt ja gravierenden Bedenken, solche Einschätzungen öffentlich kundzutun. Ich kann das gleich näher erklären. Und wenn jetzt die CDU, CSU und der designierte Innenminister Dobrindt jetzt irgendeine Art von Selbstbehauptungswillen noch hätte, dann hätte er sich dem öffentlich entgegengestellt und hätte klargemacht, wenn ich in ein paar Tagen Minister sein werde, aller Voraussicht nach, dann werde ich mir das Gutachten mal sorgfältig angucken und dann werde ich entscheiden, ob dieses Gutachten überhaupt eine Rolle spielt bei der Amtstätigkeit oder ob das in den Mülleimer geworfen wird, weil es vielleicht unzureichend ist. Das werde ich völlig unabhängig mal untersuchen, sobald ich im Amt bin. Das tut er natürlich nicht, weil die CDU, CSU dieser Tage gelähmt ist vor Angst. Die haben alle Angst vor dem Dienstag und vor der Kanzlerwahl. 12 Stimmen Mehrheit haben sie. Ein paar werden ganz bestimmt wählen und keiner weiß ganz genau, ob das klappt und in welchem Wahlgang das klappt. Und deswegen sind die gelähmt vor Angst und sagen nichts dagegen, obwohl auch ihre Rechte in gröblicher Weise verletzt werden.
Sehr hochinteressant. Sie besprechen zwei Punkte an, die ich wirklich bemerkenswert finde. Zum einen sagen Sie, dass dieses Gutachten Journalisten vorgelegen sei. Ich weiß nicht, also ich glaube so, zumindest nicht, denn
Nein,
Pachrupala der
habe
Partei,
ich gesagt.
die hatten keine Kenntnis von diesen über 1000 Seiten. Und dann sagen Sie, dass das Frau Faeser eigentlich gar nicht hätte tun dürfen. Wie würden Sie diese formellen Aspekte dieses Gutachtens einordnen? Ist Deutschland, bewegt sich da das Innenministerium bzw. der Verfassungsschutz noch im Rahmen des Grundgesetzes, des Rechtsstaates oder ist man da abseitig unterwegs? Ist Deutschland vor dem Hintergrund dieser Publikation noch ein Rechtsstaat?
Also, wie gesagt, die Lage ist sehr ernst. Gehen wir mal in 3 Schritten durch. Erstens das Gutachten selber, das ich natürlich auch nicht kenne, leider. Übrigens war vor ein paar Tagen ein Experte, also so ein Professor, bei Phoenix im Fernsehen und der sagte dann auf Phoenix, er habe leider keine Zeit gehabt, in der kurzen Zeit das Gutachten schon insgesamt zu lesen. Also der hatte es offenbar auch, ja, und hat sich verplappert. Also ich kenne das Gutachten natürlich nicht, aber ich kenne zahlreiche sonstige Veröffentlichungen, insbesondere Jahresberichte von Bundes- und Landesbehörden für Verfassungsschutz und daher weiß ich, wie die gestrickt sind. Und ganz ähnlich ist das Gutachten auch gestrickt. Das wurde ja deutlich aus denjenigen Verlautbarungen, Ausschnitten, die etwa bei Wild, bei Welt und Bild bereits vorab publiziert worden sind. Die haben ja qualitativ gar nichts getaugt. Da ging es einfach nur um polemische Äußerungen gegen die in der Tat völlig unüberlegte Einwanderungspolitik der Regierung. Man kann sich noch so polemisch gegen Einwanderung äußern. Das hat ja mit Verfassungsfeindlichkeit überhaupt nichts zu tun. Verfassungsfeindlich ist, wenn man das bestehende System in der Bundesrepublik fundamental umstellen will auf ein System, das entweder dem historischen Nationalsozialismus ähnelt, so wie das seinerzeit, vor langer Zeit, die Sozialistische Reichspartei einmal vorhatte und in neuerer Zeit vermutlich im Großen und Ganzen auch die NPD, die dann allerdings politisch bedeutungslos war, oder auch in ein kommunistisches System, wie das vor langer Zeit einmal die Kommunistische Partei Deutschlands vorgehabt hat, die auch verboten wurde, die wurde dann als DKP wieder begründet, das hat dann keinen mehr gestört. So, darauf gehen, auf diese Kriterien, eigenen Kriterien der Verfassungswidrigkeit, gehen diese Gutachten und sonstigen Verlautbarungen der Verfassungsschutzbehörden überhaupt nicht ein. Normalerweise, sie stellen stattdessen immer diesen eigenartigen Begriff des Extremismus, in der neueren Zeit regelmäßig zu Rechtsextremismus, verengt in den Vordergrund. Hierzu muss man sagen, dass die Begriffe Extremismus oder Rechtsextremismus überhaupt keine Begriffe des Verfassungsrechts sind. Die spielen also für die verfassungsrechtliche Prüfung der Verfassungsfeindlichkeit einer Partei gar keine Rolle. Das sind Begriffe, die sich Politologen ausgedacht haben und die sie auch nicht so genau definieren können. Auch habe ich immer wieder festgestellt, ich habe zum Beispiel mal Gutachten geschrieben über Berichte des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Das ist nun wirklich eine ausnehmend schlechte Landesbehörde, aber es wird auch an anderen Behörden nach diesen Schemata verfahren. Und da war dann immer auffällig, dass die zum Beispiel, dass die also wirklich Dinge ins Gegenteil verkehren, dass die zum Beispiel sagen, wenn irgendein Bürger protestiert, das finde ich jetzt undemokratisch, dann steht im Verfassungsschutzbericht, er lehnte das demokratische System ab, obwohl er ja im Gegenteil die Demokratie gerade eingefordert hat. Oder wenn irgendein Bürger sagt, also den Rechtsstaat, den habe ich mir anders vorgestellt, weil er mit einem Gerichtsurteil unzufrieden ist, dann steht im Verfassungsschutzbericht, er lehnte die unabhängigen Gerichte ab, ja, obwohl er natürlich das Gegenteil gesagt hat. Er hat unabhängige Gerichte eingefordert. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Schema sich auch in dem vermeintlichen Gutachten wiederholt. Matthias Brotkorb hat ja in einem Artikel, ursprünglich in der Berliner Zeitung, inzwischen mehrfach nachgedruckt, anhand der Bruchteile, wenn ich das recht erinnere, die in Bild und Welt bereits gestanden hatten, darauf hingewiesen, dass dieses Gutachten rein zirkelschlüssig oft argumentiert. Es wird der AfD unterstellt. Warum das der Fall ist, erläutere ich gleich noch. Es wird ihr pauschal unterstellt, sie wolle einen rechtlichen Unterschied machen zwischen Deutschen, die schon immer irgendwie Deutsche waren, so wie ich, und anderen Deutschen, die, sagen wir mal, deren Großeltern vielleicht noch Türken gewesen sind und deren Eltern dann eingebürgert, sind und die also auch schon als Deutsche geboren worden sind, aber natürlich bis heute einen türkischen Namen haben. Diese Art von Deutschen, wolle die AfD schlechter stellen.
Ja,
Das
genau, das steht in der Medienmitteilung. Ich zitiere das
ja.
kurz. Das steht in der Medienmitteilung des Bundesverfassungsschutzes, steht, dass in der Partei vorherrschende ethnisch abstimmungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar. Das ist
Genau.
dieser Punkt, oder?
Muss man festhalten. Das wird einfach nur unterstellt. Warum das unterstellt wird, erkläre ich gleich. Und aufgrund dieser Unterstellung, vor der Folie dieser Unterstellung, werden dann Äußerungen von AfD-Politikern untersucht. Und wenn dann irgendjemand hergeht und sagt, also wir müssen uns doch aussuchen, wer bei uns Staatsbürger werden soll, dann wird einfach unterstellt, der will damit sagen, der will den ganzen Deutschen mit türkischen Nachnamen die Staatsbürgerschaft wegnehmen. Das hat er aber nicht gesagt. Er sagt, wir müssen bei der Einwanderung und bei der Verleihung der Staatsbürgerschaft sehr sorgfältig vorgehen. Die ist ja gerade wieder radikal liberalisiert worden, auch im Oktober 24 von der Ampelkoalition. Das kann man weiß Gott kritisieren. Das hat nichts mit Verfassungswidrigkeit zu tun. So, das ist also der erste Schritt. Nach allem, was man wissen kann, nach allem, was ich zu wissen glaube, über das nicht veröffentlichte sogenannte Gutachten, ist davon auszugehen, dass es durchweg nichts taugt und dass es also wirklich mit Unterstellungen und Verdrehungen arbeitet. Erster Schritt. Zweitens. Nun wird das Ergebnis dieses Gutachtens wird der Öffentlichkeit vorgestellt, wird der Öffentlichkeit präsentiert. Daran sind verschiedene Dinge fehlerhaft. Daran ist erstens in formeller Hinsicht fehlerhaft, dass zwar das OVG Münster vor einiger Zeit gebilligt hat, dass die gesamte AfD im Bundesgebiet als rechtsextremer Verdachtsfall behandelt oder bezeichnet werden darf. Es hat dabei zugleich übrigens gesagt, in genau dieser Entscheidung, dass die Verwendung des ethnokulturellen Volksbegriffs als solches völlig unproblematisch eigentlich ist. Aber diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Auch dagegen hat ja die AfD Rechtsmittel eingelegt. Darüber muss also erst noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden. Das dauert voraussichtlich 1 bis 2 Jahre bestimmt. Es wäre rechtsstaatlich zu erwarten gewesen, dass man zumindest erstmal die Rechtskraft der ersten abwertenden öffentlichen Bezeichnung abwartet, bevor man eine zweite, noch abwertendere Bezeichnung dann nachschiebt. Das ist hier nicht geschehen. Und dann gibt es noch viel fundamentalere Probleme, nämlich vor allem dasjenige, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ja mit dieser öffentlichen Bezeichnung, die auf allen Medien wiederholt wird, einen gravierenden Grundrechtseingriff eigentlich vornimmt. Und eigentlich dürfen Grundrechtseingriffe nur vorgenommen werden aufgrund eines dazu ermächtigenden speziellen Gesetzes. Und dieses Gesetz müsste vom zuständigen Parlament, also hier vom Bundestag selber, beschlossen worden sein. Das besagt die sogenannte Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Ein solches Gesetz gibt es nicht. Es gibt eine ganz vage Aufgabenbeschreibung, für den Bundesverfassungsschutz. Da gehört es auch zu seinen Aufgaben, vor verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu warnen. Erstens gilt dann aber eben der Satz, dass von der Aufgabe schon nicht auf eine Befugnis zu schließen ist. Da bräuchte es also eine besondere Befugnisnorm. Und außerdem gehört es, auch wenn der Verfassungsschutz eventuell vor Gefahren warnen muss, hier wird gar nicht klar, worin eigentlich die Gefahr bestehen soll, es gehört bestimmt nicht zu den Befugnissen auch nur des Verfassungsschutzes, Medienkampagnen zu lancieren. Und genau das hier ist hier ja passiert mit dem Durchstechen an ausgewählte Medien, der Presseerklärung, die vermutlich gar nicht hätte erfolgen dürfen. Wiederum hatte ich ja gesagt, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Erstens, weil die Ministerin, die das gemacht hat, wohl schon nicht mehr zuständig gewesen ist, weil sie eben nur noch administrieren durfte und nicht mehr Leitlinien der Politik bestimmen durfte. Und dann eben auch, weil sie überhaupt nicht ermächtigt ist, also durch solche behördlichen Urteile in den politischen Wettbewerb überhaupt einzugreifen.
Was glauben Sie, was ist das Motiv dahinter? Sie sagen, die Ministerin handelt quasi kompetenzwidrig, also sie dürfte das gar nicht. Die Behörde herself, also der Verfassungsschutz selbst, handelt quasi grundgesetzwidrig, wenn ich das richtig verstehe. Was ist das Motiv dahinter? Ist das ein Verbotsverfahren? Ist das eine Verleumdungskampagne? Wo sehen Sie das Motiv?
Tja, man hat ja den Eindruck, ohne Zweifel, dass es schon um ein Verbotsverfahren geht. Diesen Eindruck hat man. Gleichzeitig weiß man mit einer gewissen verfassungsrechtlichen Kompetenz, dass dieses Verfahren, um ein Verbotsverfahren sozusagen voranzutreiben, alles andere als tunlich ist, weil man könnte auf gar keinen Fall zum Bundesverfassungsgericht gehen, dieses Gutachten, von dem wir zumindest einen ersten Eindruck haben, wie es wohl geschrieben worden ist, auf den Tisch legen und dann sagen, jetzt macht mal ein Verbot, sondern im Hinblick auf ein mögliches Parteiverbot, was jetzt überall propagiert wird, müssten ja ganz andere Darlegungen getroffen werden. Das kann man nicht damit begründen, dass irgendein Funktionär sagt, ich finde die Einwanderungspolitik und die Grenzöffnungspolitik total kritikwürdig. Das hat im Ansatz nichts mit Verfassungsfeindlichkeit zu tun. Da müsste man dann zeigen, dass die AfD, die freiheitliche demokratische Grundordnung, das heißt die Menschenwürde als solche, das Rechtsstaatsprinzip als solches, das Demokratieprinzip als solches, aktiv und kämpferisch beseitigen will. Das ist gar nicht so einfach zu schaffen. Ich habe gelegentlich mal gesagt, also um das Demokratieprinzip wirklich aktiv und kämpferisch beseitigen zu wollen, müsste man ja letztlich sagen, also wenn wir mal die Mehrheit haben, dann wird ab sofort nicht mehr getan, was die Mehrheit will, sondern das Gegenteil. Das hat, glaube ich, noch gar kein Akteur gesagt. Also das ist total, und vor allem, wenn also diese Träume wahr werden von manchen Politikern, die sagen, wir müssen sofort das Verbotsverfahren einleiten, die erste Konsequenz wäre ja, dass die AfD dann staatsfrei gemacht werden muss. Das heißt, die ganzen V-Leute müssen abgezogen oder abgeschaltet werden. Schon jetzt ist es ja bei diesen Verfassungsschutzberichten ein gängiges Problem, auch für die damit befassten Anwälte, dass es wird ja nicht das AfD-Parteiprogramm analysiert. Das ist völlig harmlos. Es werden stattdessen Äußerungen auf sozialen Netzwerken analysiert, die Parteimitgliedern, Anhängern oder gar Funktionären, Mandatsträgern jedenfalls zugeschrieben werden. Und da weiß man dann ja nicht, welche von diesen Äußerungen wirklich sozusagen auf dem völlig eigenen Mist der betroffenen Personen gewachsen sind und wie viele von diesen Personen möglicherweise eben auch V-Leute sind des Verfassungsschutzes, die dazu angehalten sind, da möglichst kraftvolle Dinge mal zu produzieren, die in der Tat in Richtung Volksverhetzung oder so gehen wollen. Die müssten also als erstes mal abgeschaltet werden in diesem Fall, um Staatsfreiheit herzustellen. Ich sage mal so, erstens, es ist nicht so, dass Bundesämter oder Bundesminister immer wirklich einen ganz genauen und einen wirklich gut ausgedachten Plan verfolgen. Die sind eben auch manchmal in Panik. Es ist eins zu sehen, die SPD ist derzeit trotz ihrer wirklich bemerkenswerten Erfolge in den letzten Tagen und Wochen bei den Koalitionsverhandlungen. Es ist ja bemerkenswert, dass die SPD bei der letzten Bundestagswahl eine vollkommen katastrophale Niederlage erlitten hat. Es war nicht nur das schlechteste Ergebnis zu Zeiten der Bundesrepublik, es war das schlechteste Ergebnis seit Bestehen des deutschen Nationalstaates, ja. Und trotzdem sind die dann in Koalitionsverhandlungen gegangen, die sie geführt haben im Geiste, als hätten sie einen Erzrutschsieg erlangt. Und die CDU war auch total chaotisch aufgestellt, da haben sie viel für sich rausreißen können. Sie haben jetzt, glaube ich, 7 Minister in der Bundesregierung. Sie haben also nicht weniger Minister als zu den Zeiten, als sie noch über 30% hatten. Das ist schon auffällig. Trotzdem ist die SPD derzeit in einiger Panik, weil sie natürlich befürchtet, dass früher oder später die CDU-CSU ihre Brandmauerpolitik auch wieder überdenken könnte. Sie ist ja völlig fatal für die Union. Die Union hat sich damit vollkommen selbst gefesselt, um nicht zu sagen selbst kastriert. Denn Politik besteht im Wesentlichen darin, dass man zu dem einen Koalitionspartner sagen kann, ja, wenn ihr nicht so wollt, wie wir wollen, in letzter Konsequenz müssen wir uns jemand anders suchen. Das ist jetzt technisch ausgeschlossen. Brandmauer ist ja einfach die Garantie dafür, dass Rot und Grün in der Regierung beteiligt sein müssen, solange sie noch in Parlamente überhaupt reinkommen. Und darum, also das Hauptinteresse der SPD ist derzeit sozusagen, ich sage mal untechnisch, die Brandmauer muss ins Grundgesetz, damit die CDU-CSU niemals davon loskommt. Das unmittelbare Ziel der jetzt zu sehenden Medienkampagne besteht meines Erachtens darin, was immer der fernere Nutzen dessen sein soll, wieder wie bereits im Frühjahr 2024 oder dann erst unlängst, als die CDU einmal einen einfachen Beschlussantrag zur Abstimmung im Bundestag gestellt hatte, dem dann auch AfD-Abgeordnete zugestimmt hatten, einen öffentlichen Aufstand, sozusagen Proteste, vielleicht auch sehr handfeste Proteste der linken Szene, unterstützt von NGOs, herbeizuprovozieren. Man will jetzt unbedingt mal wieder Straßenproteste, man will jetzt eine allgemeine Massenhysterie. Was das bewirken soll, erschließt sich nicht so ganz. Es hat sich ja im Jahre 2024 gezeigt, dass diese Vereinigte Linke mit ihren zahllosen staatlich bezahlten NGOs sehr wohl in der Lage ist, auch wirklich eindrucksvolle Straßenproteste zu initiieren, dass diese Straßenproteste aber an Wahlerfolgen der AfD eigentlich nichts ändern. Daran ändert sich nichts. Aber darum geht es jetzt mal wieder. Also man will sozusagen in diesem Hysterie-Modus, der eigentlich schon wieder abgeebbt war, will man bleiben, man will wieder eine Massenhysterie.
Jetzt gibt es ja viele, es gibt ja Millionen Anhänger von der AfD, es gibt auch solche, die sie aus Protest wählen, das sei dahingestellt. Jetzt gibt es aber auch die andere Sicht, es gibt es auch all jene, die mit der AfD gar nichts anfangen können. Wie würden Sie jemanden überzeugen, der wirklich sich aus tiefster Überzeugung gegen die Oppositionspartei ausspricht, der kein gutes Gefühl hat, wenn er an Personen wie Weidel, Chrupalla, Höcke und Co. denkt? Wie würden Sie dem erklären, dass dieses Gutachten demokratisch, rechtsstaatlich gesprochen kompletter Unsinn ist? Wie würden Sie so jemanden, der so kritisch ist gegenüber dieser AfD, dieser Oppositionspartei, die in ihrer Schärfe, Rhetorik, ja auch Brachialität zum Teil, wie sie das zuspitzt, wie würden Sie so jemanden überzeugen?
Naja, es ist erstens überhaupt nicht meine Aufgabe, irgendjemanden zu überzeugen. Ich bin ja überhaupt nicht bei der AfD und ich bin auch kein Politiker. Es wäre allenfalls meine Aufgabe als Verfassungsrechtler, natürlich die verfassungsrechtlichen Maßstäbe der freiheitlichen Demokratie in Deutschland aufrechtzuerhalten. Das ist wichtig. Deutschland unterscheidet sich von einer einigermaßen normalen westlichen freiheitlichen Demokratie wie die Schweiz eben unter anderem dadurch, dass es bei uns diese Möglichkeit des Parteienverbotes gibt. Im Hinblick eben auf die Vergangenheit. Ob übrigens seinerzeit die Nationalsozialistische Partei die Macht legal übernommen hat oder nicht, das ist bis heute eine Streitfrage unter den Staatsrechtslehrern. Es gibt also die Möglichkeit des Parteienverbots, was eben eine Anomalie ist im Weltmaßstab, ein deutscher Sonderweg. Weil aber die Väter und Mütter des Grundgesetzes genau gesehen haben, dass das natürlich zu Missbrauch einlädt und dass das konkurrierende Parteien dazu führen könnte, das Parteienverbot als illegitimes Mittel des politischen Meinungskampfes einzuführen, wie wir es jetzt sehen. Ist ja auffällig, dass die bei Umfragen stärkste Partei jetzt verboten werden soll oder dass das in Vorschlag gebracht wird. Haben sie eben auch das Parteienprivileg geschaffen. Das Parteienprivileg bedeutet, dass allein das Bundesverfassungsgericht eine Partei für verfassungsfeindlich erklären könnte und dass eine jegliche Partei, die nicht für verfassungsfeindlich erklärt worden ist durch das Bundesverfassungsgericht, als vollkommen legal behandelt werden muss, sich auf den Grundsatz der parteipolitischen Neutralität des Staates berufen kann, dass sie Anspruch auf Gleichbehandlung mit allen anderen Parteien hat. Das wird in Deutschland systematisch unterlaufen. Wir haben in Deutschland länger schon einen systematischen Verfassungsbruch, der darin besteht, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, also eine staatliche Behörde, dem Innenministerium unterstellt ist, als Waffe, als Werkzeug im politischen Meinungskampf eingesetzt wird und in der Öffentlichkeit mit der Autorität einer Bundesbehörde auftritt. Das verfängt auch in Deutschland nach wie vor sehr gut. Wir haben eine stark überalterte Bevölkerung. Da gibt es gerade bei den Älteren oft eine verbreitete Autoritätsgläubigkeit, die dann nicht nur sich auf das Innenministerium oder das Bundesamt für Verfassungsschutz erstreckt, sondern durchaus auch auf die öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ein weiteres Problem. Das wird ausgenutzt und das ist in allerhöchster Weise nicht nur unfair, sondern vor allem auch verfassungswidrig. Und es geht ganz einfach darum, die normalen Maßstäbe einer westlichen liberalen Demokratie in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und da folgt eben die Legitimität einer Partei und ihrer Abgeordneten aus der Tatsache von deren Wahl allein. Es ist nicht so, und das ist die Mentalität, die sich heute ausbreitet, als sei die Wahl beispielsweise von AfD-Abgeordneten im Bundestag ein bloßer Vorschlag des Elektorats und die Eliten können sich dann eine Meinung bilden, ob sie diesen Vorschlag für akzeptabel halten. Es geht also um die Aufrechterhaltung der Demokratie. Ob jemand die AfD sympathisch findet, ist dabei nicht weiter von Belang.
Rubio spricht ja, der Außenministerin von Amerika spricht von einer verdeckten Tyrannei. Ist das überspitzt, korrekt, in der Tendenz richtig? Wie beurteilen Sie diesen Vorwurf am deutschen System?
Ich finde das nicht überspitzt, auch wenn die deutschen Medien jetzt natürlich vor Wut schäumen. Man muss das vor dem Hintergrund verstehen, das klingt nur für ein deutsches Ohr vielleicht überspitzt. Das ist aber ein US-Amerikaner. Das heißt, in seinem Verfassungssystem, was ja auch als solche die Normalität im westlichen Lager repräsentiert, gibt es schon gar keine Parteienverbote und es gibt auch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wie es das etwa in Deutschland in Gestalt des Volksverhetzungsparagraphen 130 Strafgesetzbuch gibt, der spätestens seit 1994, der ist ja immer wieder reformiert und stark erweitert worden. Inzwischen versteht ihn keine Sau mehr und der ist also 2 Seiten lang. Und inzwischen ist es ein reiner Gummiparagraph, der letztlich auf jede Regierungskritik irgendwie dann angewendet werden kann. Aus Sicht eines US-Amerikaners, aber die Sicht übrigens eines Dänen wäre gar keine andere, ist das schier unbegreiflich, dass ein Land wie hier die Bundesrepublik Deutschland einerseits öffentlich, teils international in großsprecherischer Weise für sich beansprucht, eine geradezu mustergültige Demokratie zu sein, an der sich die anderen vielleicht nochmal ein Beispiel nehmen könnten und dabei gleichzeitig Standards, die in westlichen Verfassungsstaaten als elementar angesehen werden, zu denen eben gehört, dass die Opposition nicht mit Mitteln des Geheimdienstes bekämpft wird, missachtet. Es gibt in normalen westlichen Staaten, es gibt es nur in Deutschland und dann auch noch in Österreich in abgeschwächter Form, überhaupt einen Inlandsgeheimdienst, der sich für die politische Gesinnung von Bürgern und politischen Parteien interessiert. Selbstverständlich wird jeder Staat Versuche des gewalttätigen Umsturzes abwenden. Aber es geht ja bei den Aktivitäten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ausdrücklich nicht um rechtswidriges oder gefährliches Handeln. Würde ein Bürger irgendetwas tun, was die öffentliche Sicherheit bedroht, dann wäre dafür die Polizei zuständig. Und würde ein Bürger irgendwas tun, was rechtswidrig ist oder gar eine Straftat darstellt, dann wäre die Staatsanwaltschaft und die Polizei zuständig. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ausdrücklich für Dinge zuständig, die weder im polizeirechtlichen Sinne gefährlich sind, noch im Entferntesten eine Straftat darstellen, sondern Aktivitäten, wo einfach eine staatliche Behörde, ein Inlandsgeheimdienst sagt, wir möchten unsere Bürger davor warnen, ja, und wir möchten eine öffentliche Stigmatisierung aussprechen. Und es ist völlig klar, dass ein US-Amerikaner, der seit über 250 Jahren eine Demokratie gewöhnt ist, dass den das über alle Maßen befremdet. Und deswegen kann ich Herrn Rubio gut verstehen. Und nun habe ich gerade vor kurzer Zeit ich glaube, gestern Abend habe ich erst den prädestinierten Innenminister Dobrindt im Fernsehen gesehen. Und der hat ja, wie gesagt, die haben alle Riesenangst vor der Kanzlerwahl. Der hat dann also vorausgesagt, der Bundeskanzler Merz, wenn er denn gewählt wird, werde dann Auslandsreisen unternehmen, so auch in die USA. Und dann in den USA werde der neue Bundeskanzler Merz, wenn er denn gewählt wird, den Amerikanern erstmal so richtig den Marsch blasen, ja, damit diese anmaßende Kritik mal aufhört. Und da denke ich gleich, das halte ich vor dem Hintergrund der geopolitischen Gesamtlage für keine so gute Idee. Und der Versuch, den Amerikanern einen Marsch zu blasen, würde vielleicht zu den unschönen Fernsehbildern führen, die Frau Merkel immer vermeiden wollte.
Was bedeutet diese Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch für die Wähler dieser Partei, für die Bürger generell in Deutschland?
Für die Wähler und Bürger ist es unbedeutend. Ich wage die Prognose, dass diese Einstufung an den Wahlerfolgen der AfD nichts ändern wird. Es gibt jetzt ein allererstes Ergebnis. Das mag nicht so repräsentativ sein, aber es gab wohl am Sonntag eine, glaube, Bürgermeisterwahl in der Stadt Templin. Das liegt in Brandenburg. Und da hat die AfD mit über 46% gewonnen. Das war auch vorhersehbar. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Einbruch bei Wahlergebnissen auf Bundes- oder Landesebene geben wird. Den hat es auch im Jahre 2024 eigentlich nicht gegeben. Die konkrete Folge, hier liegt das größte konkrete Problem, besteht für Beamte, die Mitglied sind in der AfD. Hier ist das Problem, dass ich ja gesagt hatte, dieser Bericht oder dieses Gutachten ist eigentlich rechtlich unbedeutend, weil es eine rein interne Einstufung beim Verfassungsschutz ist. Aber auch das Verhältnis des Staates zu seinen Berufsbeamten hat ja Züge eines internen Verhältnisses, auch wenn es natürlich nicht grundrechtsfrei dadurch ist. Und da gilt der Satz, also selbstverständlich kann kein Beamter mit Disziplinarmaßnahmen belegt oder gar aus dem Dienst entfernt werden, wegen der Mitgliedschaft in einer Partei, die vollkommen legal ist, weil sie eben vom Bundesverfassungsgericht nicht verfassungsfeindlich erklärt worden ist. Gleichzeitig sagt man aber, dass die Mitgliedschaft in einer Partei, die der Verfassungsschutz dann eben als gesichert rechtsextrem einstuft, obwohl, wie gesagt, diese Einstufung eigentlich keine verfassungsrechtliche Bedeutung hat, sondern rein politologischer Natur ist, einen gewissen Anfangsverdacht der mangelnden Verfassungstreue begründen kann. Und dieser Anfangsverdacht könnte Anlass geben zu weiteren Untersuchungen, wo der Dienstherr, wenn er dem Beamten etwas Böses will, sich vornimmt, so lange zu suchen, bis er irgendwelche Verfehlungen gefunden hat, die dann jedenfalls im Rahmen eines Gesamtbildes zu einem Disziplinarverstoß führen sollen. Das ist die konkrete Gefahr und das wird dadurch natürlich auch mit intendiert und impliziert.
Wie kann man gegen diese Einstufung vorgehen? Was passiert jetzt in Zukunft?
Also gegen die Einstufung wehrt sich die AfD bereits gerichtlich. Zuständig ist das Verwaltungsgericht Köln, die Berufungsinstanz ist das Oberverwaltungsgericht Münster, die Revisionsinstanz ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und danach kommt dann die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und danach gegebenenfalls die Individualbeschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das wäre erstmal der gerichtliche Weg und die AfD wird das auch angreifen unter mehreren Aspekten. Also erstens ist schon der rein formelle Aspekt höchst problematisch. Den Umstand, dass also jetzt, den ich erwähnt habe, dass die Innenministerin eigentlich nicht mehr zuständig gewesen ist, wird man vermutlich im Wege des Rechtsschutzes nicht wirklich effektiv geltend machen können, weil das ja letztlich ein staatsorganisationsrechtliches Phänomen ist im Rahmen der Regierung. Es gibt ja kein Popularklagerecht gegen falsche Zuständigkeitsverteilung im Regierungsapparat, aber es gibt ja genügend andere Dinge. Es gibt erstmal eben den rein formalen Umstand, dass hier eine solche Verschärfung der öffentlichen Bewertung vorgenommen worden ist, bevor die erste öffentliche Bewertung im Sinne eines Verdachtsfalles auch nur rechtskräftig beurteilt worden ist. Das hätte man abwarten müssen. Und in materiellrechtlicher Hinsicht gibt es eben den Einwand, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz überhaupt nicht berechtigt gewesen ist, solche internen Einschätzungen im Wege einer Pressemitteilung ohne weitere Substanzierung an die Öffentlichkeit zu bringen und eine regelrechte Medienkampagne zu inszenieren, zu der auch das gezielte Durchstechen an wohl als gewogen eingeschätzte Medien wie den Spiegel gehört. Und das müsste eigentlich gute Erfolgsaussichten haben, wobei ich selber natürlich auch beobachtet habe, dass es in der Praxis dann nicht so einfach ist.
Das wäre jetzt das Best-Case-Szenario für die Zukunft. Das Ausland reagiert empört, die Medien in Deutschland reagieren mehr oder weniger cool. Die Bürger werden sehr wahrscheinlich, wie Sie sagen, eher der AfD noch zugeneigter werden. Was wäre jetzt so ein bisschen das Best-Case-Szenario für Deutschland, für die Zukunft, um aus dieser vertrackten Situation wieder herauszukommen?
Also als Jurist sage ich zunächst mal, das Best-Case-Szenario wäre zunächst einmal, wenn die AfD schon in diesem Rechtsfall schon erstinstanzlich, also vor dem Verwaltungsgericht Köln, ganz einfach gewinnt. Das wäre schon mal ein wichtiges Zeichen. Da bin ich mir aber alles andere als sicher. Das haben sie ja auch schon beim ersten Fall, also bei der bundesweiten Einstufung als sogenannter Verdachtsfall, nicht getan. Es ist so, dass die Justiz in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Rolle wahrnimmt, die sie in einem funktionierenden Rechtsstaat durchweg wahrnehmen würde. Das hat sich nicht nur seinerzeit in der Corona-Zeit gezeigt, das hat sich auch an anderen Fällen gezeigt. Und darin sehe ich wirklich ein großes Versagen. Es wäre eine große Chance gewesen. Ich habe ja auch wichtige Prozesse geführt, 2018 zum Beispiel die Grenzöffnung, wenn die Justiz hier ihre Rolle so wahrgenommen hätte, wie sie es müsste. Da bin ich gar nicht so hoffnungsfroh, aber das wäre erstmal der Best Case. Was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist der Druck aus dem Ausland. Es ist ja wirklich zu sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland sich zunehmend international isoliert, weil eben ihr Versuch, die Opposition faktisch zu illegalisieren, doch lagerübergreifend auf das größte Befremden stößt. Und es ist in Deutschland traditionell so, das hat eben mit der Entwicklung der Dinge seit 1945 zu tun, dass das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland den Deutschen zentral und über alle Maßen wichtig ist. Und dass schon die Drohung damit, man werde sich im Ausland mit irgendwas isolieren, in Deutschland ihre Wirkung nie verfehlt. Deswegen ist diese Drohung auch oft missbraucht worden und völlig sinnlos sozusagen als Popanz missbraucht worden. Hier ist es ja kein Popanz, hier ist es ja wirklich so. Wir können die Reaktion ja sehen. Das halte ich also für sehr, sehr wichtig. Dann ist fernerhin zu beobachten, wie gesagt, der Wähler lässt sich offenbar nicht beeindrucken. Der Wähler nimmt zur Kenntnis, dass die Sache hier etwas dick ist, sozusagen. Denn es geht ja nicht darum, dass es Probleme gibt, die einfach objektiv, naturgesetzlich quasi sich ergeben haben, wie die Erdbeben in Japan zum Beispiel, und jetzt zwischen den Parteien strittig ist, wer die beste Lösung hat und auch dieser Streit mit großer Härte vielleicht geführt wird. Es geht hier darum, dass die Probleme, die sich in der Bundesrepublik Deutschland stellen, was die AfD angeht, sind die eben mit der Massenmigration verbunden. Also es sind Millionen von Asylbewerbern gekommen seit 2015. Es wandern nach wie vor jährlich rund 200.000 Menschen ein. Es handelt sich fast ausschließlich dabei um junge Männer im wehrfähigen Alter aus islamischen Staaten und bei jeder Ausbildung, die also dann im Sozialsystem landen. Und diese Probleme, die sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die sind von den jetzt regierenden Parteien überhaupt erst verursacht worden. Und wenn jetzt eine Partei auftritt und sagt, wir sind dagegen, die hat nichts zu der Entstehung der Probleme beigetragen, weil sie ja noch nie regiert hat. Das haben immer nur die anderen. Und die anderen, die Probleme verursacht haben, versuchen diesen Protest jetzt zu illegalisieren. Und das wird vom Bürger natürlich auch wahrgenommen, dass das nicht richtig sein kann und dass es auch noch mal eine andere Dimension ist als der herkömmliche Meinungsstreit in der Politik, wo keiner von beiden Parteien die Probleme verursacht hat und nur die Lösung der Probleme dann strittig ist. Was ich eben auch sehr zuverlässig gehört habe aus dem Regierungsapparat, ich habe ja auch sehr gute Kontakte, weil ich auch lange Universitätsausbildung gemacht habe. Es ist schon so, dass eine gewisse Verzweiflung darüber da ist, dass der Sicherheitsapparat, Polizisten, Berufssoldaten, auch sehr wohl Geheimdienstler, sagen wir mal, in einem sehr viel stärkeren Prozentsatz der AfD zugeneigt ist, als es der Bundesdurchschnitt, der bürgerliche Durchschnitt erwarten lassen würde. Das war ja auch schon zu beobachten seinerzeit bei den Republikanern, die es Ende der 80er Jahre gab. Auch damals gab es ja eine Asylkrise, die dann seinerzeit zur Änderung des Grundgesetzes führte, die dann aber durch die Europäisierung sozusagen wieder ausgeschaltet worden ist. Da war es ja auch so, dass die seinerzeitigen Republikaner als Polizistenpartei galten. Die hat man dann auch in der Tat effektiv unter Druck setzen können, indem man sie als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat und dann die beteiligten Polizisten unter Druck gesetzt hat. Also darüber herrscht bei Bundesbehörden, sagen wir mal, eine große Verunsicherung, wenn nicht Verzweiflung, dass die sagen, im Grunde haben wir den Sicherheitsapparat, also die Leute, die dann im Ernstfall uns verteidigen müssten, eigentlich schon an die AfD verloren. Darüber gibt es große Besorgnis.
Und was macht das mit Ihnen? Sie haben gesagt, Sie haben auch schon solche Verfahren geführt, oder die heikel die sind, die umstritten sind, auch medial wirksam sind. Und eben genau, dann hat man eben nicht gerade das beste Vertrauen zur Justiz. Man weiß nicht so recht. Ich meine, heute entscheidet man das, morgen könnte es ganz anders aussehen. Wie ist es aktuell für Sie, wenn man sich da in Deutschland zu solchen Themen äußert, wenn man da prozessiert? Vielleicht hat man das Gefühl oder die Besorgnis, dass man selbst vielleicht in Verdacht fällt. Wie ist das? Wie ist die Gefühlslage bei Ihnen?
Ja, das macht mit mir, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, dass ich mich im Sinne der Psychohygiene, die ein lebenslanges Thema immer bleibt, sozusagen wappnen muss gegen die Risiken der Radikalisierung und Selbstradikalisierung. Es ist viel die Rede von der vermeintlichen oder wirklichen Radikalisierung der Opposition. Mitunter gibt es auch solche Phänomene, nur ganz mal beiseite gesprochen, das wäre ein anderes Thema. Es gibt in der Tat mitunter eine Radikalisierung der Opposition, aber das eigentliche Grundphänomen, was in der Öffentlichkeit zu wenig gesehen hat und das viel ursprünglicher ist, ist die unglaubliche Radikalisierung der deutschen Eliten seit etwa 2010. Es sind zunächst mal die Eliten, die sich unglaublich radikalisiert haben. Die Radikalisierung der Opposition ist zunächst mal nur eine Reaktion darauf. Also für mich war ein ganz wichtiger Punkt eben schon zu Weihnachten 2018. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Das habe ich da auch dann, glaube ich, hoffentlich überwunden. Zu Weihnachten 2018 ist meine seinerzeitige Grenzöffnungsklage vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat sie seinerzeit abgewiesen als nicht nur unzulässig, sondern offensichtlich unzulässig. Das hatte es in der bisherigen Geschichte kaum gegeben, und zwar aus Organrespekt. Die Klage war ja immer von einer Bundestagsfraktion erhoben worden. Da ist man eigentlich zurückhaltend als Gericht zu sagen, die sei gleich offensichtlich unzulässig. Und sie war auch objektiv nicht unzulässig. Das weiß ich daher so genau, weil sie exakt parallel gebaut war der seinerzeitigen historischen Pershing-II-Klage der Grünen Bundestagsfraktion, die ebenfalls nicht unzulässig geworden war, sondern umfänglich vor dem Bundesverfassungsgericht behandelt worden war, was ja auch mein Ziel war. Und es zeigte sich eben an Weihnachten 2018, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Grünen-Fraktion oder die AfD-Fraktion zum Bundesverfassungsgericht eine Klage erhebt. Und nun war es im Vorfeld so, dass ich, das war ja eine Riesensache, diese Klage, riesenlange Begründung, dass ich der AfD-Bundestagsfraktion immer erklärt habe, wie mein Vorgehen vor dem Bundesverfassungsgericht sein würde. Und dann haben manche Abgeordnete immer gesagt, ja, das ist ja alles höchst eindrucksvoll, was du da darlegst, aber glaubst du wirklich, dass du dich vor einem Gericht durchsetzen kannst, wo ausnahmslos alle Richter von unseren politischen Gegnern bestellt worden sind? Und auf diesen Einwand habe ich dann immer tief Luft geholt und habe den Leuten erstmal das Verfassungsrecht erklärt, und zwar vor allem am Beispiel der Maastricht- und der Lissabon-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, habe ich erklärt, dass das Bundesverfassungsrecht es nicht dulde, wenn der Bundestag, das einzig demokratisch legitimierte Organ im Bund, ausgeschaltet wird von der Regierung, und dass das Bundesverfassungsgericht es auch nicht duldet, wenn der Bundestag sich selber ausschaltet und das dann, so war es nämlich im Maastricht-Verfahren und im Lissabon-Verfahren, dass dann gegebenenfalls diejenigen Diskussionen, auch mit allen kritischen Argumenten, die im Bundestag ausgefallen sind, weil es da einen Elitenkonsens quasi gab, notfalls vor dem Bundesverfassungsgericht nachgeholt werden. Und genau das hatte ich dann auch vor mit meiner Grenzöffnungsklage, und das ist dann ja nichts geworden. Und da habe ich dumm aus der Wäsche geguckt. Und habe dann, das habe ich nämlich nicht gedacht. Als Verfassungsexperte habe ich das nicht gedacht und musste auf einmal sehen, dass diese völligen Laien, die ihren Glauben an das System schon vorher verloren hatten, dass die insofern richtiger lagen als ich. Und dann habe ich danach in der Fraktion den Satz geprägt, also das Nervtötende an diesen Verschwörungstheoretikern ist ja, dass sie am Ende immer Recht behalten. Nun ist das bei mir schon zum Glück eine Weile her. Man muss eben mit den neuen Umständen irgendwie fertig werden. Ich habe an anderer Stelle mich bemüht, weil ich ja nach wie vor auch theoretisch tätig bin als Verfassungsrechtswissenschaftler, das zu analysieren. Wir erleben einen Übergang zu einer Postdemokratie, auch wenn das ein unbefriedigender Begriff ist, weil er sich ja nur von etwas abgrenzt, ohne es positiv benennen zu können. Aber das, was wir haben, können wir noch nicht positiv benennen. Darüber hat ja Hegel mal geschrieben, das kann man immer erst im historischen Nachgang tun. Und dieser Übergang von der Demokratie zur Postdemokratie, der ist eben so zu beschreiben, dass eine Demokratie geprägt ist, wie Luhmann das mustergültig beschrieben hat, von dem sich gegenüberstehen von Regierungslager und Oppositionslager, die auch inhaltlich völlig gegensätzliche Vorstellungen vertreten. Und weder das eine noch das andere ist verboten oder verfassungsrechtlich feindlich oder so. Und das wird beim Übergang in die Postdemokratie vor dem Hintergrund einer gewissen Selbstgleichschaltung der Medien, in Deutschland haben wir auch noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hier eine besonders fatale Rolle spielt, dass diese Unterscheidung von Regierungslager und Oppositionslager aufgegeben wird zugunsten eines eines Elitenkonsenses. Und dann sind sich alle einig, die in den Eliten noch mitspielen wollen. Und diejenigen, die nicht sich einig sind und die oppositionell sind, das sind dann die Abgehängten, die Verfassungsfeinde. Und das strahlt natürlich auch auf die Justiz aus, insofern, als dass die Berufsrichter sich natürlich auch als Teil der Elite verstehen und nun vor der neuen Regel stehen, dass man aus der Elite herausfliegt, wenn man inhaltlich andere Vorstellungen hat als die, die so im öffentlichen rechtlichen Rundfunk propagiert werden. Da möchten dann auch, sagen wir mal so, die Mentalität des Bundesverfassungsgerichts ist durchaus bis auf den heutigen Tag, dass es sagt, wir sind der Schiedsrichter in entscheidenden politischen Fragen, wenn es eben Uneinigkeit gibt. Aber, sagen die weiter, wenn sich alle einig sind, dann braucht man doch keinen Schiedsrichter. Ja, und dieser Satz ist in der beginnenden Postdemokratie so zu lesen: Wenn sich alle einig sind, auf die es ankommt, dann braucht man doch keinen Schiedsrichter. Die AfD ist sich nicht einig und das sind inzwischen 25%. Aber im Sinne des Elitenkonsenses, sieht man ja auch in Thüringen sehr gut, kommt es eben auf die nicht an. Die Eliten glauben eben, das hatte ich ja schon kurz erwähnt, glauben, das Ergebnis einer Wahl als Vorschlag betrachten zu können und dann sagen zu können, also 25% dieses Vorschlages halten wir für indiskutabel, die nehmen wir nicht an. Und mit den restlichen 75% machen wir dann unter uns so weiter. Und dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, ja, also alle, auf die es ankommt, sind sich einig, brauchen wir keinen Schiedsrichter. So muss man sich das vorstellen.
Also als Schweizer von außen betrachtet, wenn ich das so höre, dann besorge ich mich um autoritäre Tendenzen in Deutschland, um es freundlich zu formulieren.
Ja, das tue ich allerdings auch. Ja, das war der Eingang unseres Gespräches. Die Lage ist außerordentlich besorgniserregend und als Deutscher hofft man derzeit auf verstärktem Druck aus dem Ausland, weil dieser unter Umständen mehr bewirkt als Klagen vor hiesigen Gerichten, die die Richter dann in die Verlegenheit setzen, dass sie sich sozusagen nicht aus dem Elitenkonsens verabschieden wollen und dann selbst als Abgehängte, als Verschwörungstheoretiker, als Verfassungsfeinde gelten wollen, indem sie sagen, also Moment einmal, es kann nicht Aufgabe einer Bundesbehörde sein, Pressekampagnen gegen die Opposition zu lancieren, nur weil die SPD die Angst nicht los wird, dass die CDU/CSU vielleicht mit Gottes Hilfe eines Tages doch noch mal das Brandmauer-Dogma überdenkt, das ihr ja selber sehr schadet.
Herr Professor Vosgerau, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Danke auch.